dass wir dich kennen dürfen und dass du uns mit dem Namen gerufen hast, dass wir in Jesus Christus sein dürfen und in ihm dir gehören dürfen, lieber Vater, und dass wir eine Zukunft haben, dass wir dort sein dürfen an jenem Tage, durch die Gnade, die du uns geschenkt hast. Wir beten um deinen Segen heute, dass wir auch heute im praktischen Sinne Gnade und Hilfe erfahren bei dem Studium deines Wortes. Amen.
Amen.
Wir sind in Richter Kapitel 11. Ich möchte bei der Gelegenheit jetzt heute noch ein bisschen aufmerksam machen. Wir haben ja einige von euch haben Kommentare dabei und sind fleißig am Lesen gewesen. Und wir haben ja gerade die Frage gestern gestellt in Bezug auf Jephtha und seine Tochter. Und es ist auch interessant, wenn man die Kommentare liest. Ich habe gemerkt, dass wir im Deutschen haben wir wenig gründliche Kommentare, die ja so sehr gründlich jetzt auf so Detailfragen eingehen. Und mir hatte mal der Bruder Herbert Janssen, mit dem ich seit vielen Jahren schon zusammenarbeite, der hat mich ermutigt, die alten deutschen Kommentare zu lesen. Also das sind die deutschen Theologen, die damals noch bibeltreu waren, als sie die Kommentare schrieben. Das war so Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, also vor mehr als 100 Jahren, gab es noch deutsche Theologen, die bibeltreu waren. Und später sind die alle bibelkritisch geworden. Also heute findet man keine deutschen Theologen mehr, also die wirklich, oder ganz wenige deutsche Theologen, die wirklich sehr wissenschaftlich umgehen mit dem Text und gleichzeitig an die Inspiration des Wortes Gottes glauben und auch im Gebet studieren, findet man wenige. Im englischen Raum noch mehr als im deutschen. Die ganze Theologie in Deutschland ist Bach abgegangen im 20. Jahrhundert. Deshalb haben wir so wenig und man muss dann weit zurückgehen, um gute Kommentare zu finden. Und ich habe mir wurden diese Kommentare empfohlen, gerade zum Beispiel das Bibelwerk von Lange, das ist zwar in alter Schrift geschrieben, aber sehr, sehr gründlich und sehr gut. Oder auch zum Beispiel die berühmten Kommentarreihe von Keil und Delitzsch im Alten Testament. Keil und Delitzsch waren Lutheraner. Man muss ja nicht gerade in der Tauffrage also diese Kommentare konsultieren, aber sie haben sehr, sehr gründlich gearbeitet, ja. Also man spürt hier auch, dass gebetet wurde, als diese Leute den Kommentar geschrieben haben. Und die haben viele Jahre, ich weiß nicht wie viele, also einige Jahrzehnte, glaube ich, haben die an diesem Kommentarwerk gearbeitet. Und das ist immer noch ein Standardwerk für alttestamentliche Fragen. Also Keil und Delitzsch kann ich sehr empfehlen. Gibt es im Internet zum Herunterladen, gratis, bei Sermon Online, www.sermononline.de. Sermon-online.de. Dort gibt es auch Lange und also Keil Delitzsch. Auch Dechsel ist ein alter Kommentar. Dechsel. Ich habe die alle bei mir hier. Wenn sie haben möchte, kann sie auch von mir haben. Einige, glaube ich, haben sie auch von euch. Also das sind zwar, wie gesagt, manchmal ein bisschen schwierig zu lesen, weil sie ja auf die Grundsprachen eingehen. Der Keil und Delitzsch, die arbeiten mit Lateinisch und Aramäisch und Arabisch hat er auch drinnen. Und natürlich Hebräisch und Griechisch. Und beim Lateinischen macht er sich gar nicht die Mühe, das zu übersetzen auf Deutsch, weil er annimmt, dass die Leute, die das lesen, die können ja sowieso Latein. Also, aber es sind trotzdem noch gut, vieles ist auch noch auf Deutsch geschrieben, dass man mitnehmen kann. Also es ist nicht so, dass man also jetzt die Sprachen kennen muss. Man kommt dann schon klar, wenn man sich ein bisschen reinliest. Aber die sind sehr, gehen wirklich in die Tiefe und der diskutiert das durch. Ich habe einmal das Buch der Sprüche übersetzt und ich wollte da sehr gründlich vorgehen und da habe ich mir den Kommentar von Delitzsch genommen und habe ihn fast ganz durchgelesen und das war eine große Hilfe für die Übersetzung, weil er auch auf die sprachlichen Eigenheiten eingeht und alles durchdiskutiert. Also wenn man gründliche Kommentare haben will, die kann ich sehr empfehlen. Natürlich haben wir auch neuere Kommentare, und die jetzt nicht so gründlich und nicht so tief gehen, aber auch sehr erbaulich sind. Da sind wir dankbar, auch im englischen Bereich, diese also es gibt manche, die wirklich eine große Hilfe sind. Matthew Henry zum Beispiel, aber ist auch schon älter. Aber es gibt auch neuere, die wirklich Wiersbe zum Beispiel, Wiersbe. Das gibt es auch auf Deutsch, glaube ich, übersetzt mittlerweile. Wiersbe geschrieben, mit IE, Wiersbe. Wiersbe. Der ist ein sehr guter, erbaulicher Kommentar. Also der hat zu den einzelnen Büchern, da muss man die einzelnen Bücher kaufen. Oder ich weiß jetzt nicht, ob es das im Internet gibt, ich glaube nicht. Aber es sind immer wieder gute Kommentare herausgebracht worden. Auch MacArthur ist nicht schlecht. Ja, da gibt es ja diese Bibel, die kommentierte Bibel, Schlachterbibel mit MacArthur-Kommentar in den Fußnoten. Der ist zwar ein Hyper-Calvinist, also ein, der glaubt, dass Gott also die Menschen vorherbestimmt hat, die einen zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt hat, die anderen zum ewigen Heil vorherbestimmt hat. Aber wenn man das weiß, dann kann man drüber lesen, ja, hinweglesen. Und das, aber er hat sehr, sehr viele gute Sachen da auch in den Fußnoten drin und in diesem Apparat der Schlachterbibel. Also der Text ist aus der Schlachterbibel und da unten sind dann die Erklärungen von John MacArthur. Also ich kann das nur empfehlen. Ja, und im Neuen Testament die Reihe von Zahn. Ja, Zahn ist der Theologe, der das herausgegeben hat, aber es sind auch viele andere, die da geschrieben hat. Das ist zwar auch manchmal schwierig zu lesen, ist auch aus dem vorvorigen Jahrhundert, aber sehr gründlich gearbeitet. Nicht alles muss man annehmen, aber das Schöne ist, die diskutieren die Probleme durch. Ja, also heute liest man oft einen Kommentar und da hat einer eine Meinung und da lässt nur diese eine Meinung stehen. Aber der andere, der diskutiert all die Fragen durch. Ja? Lange zum Beispiel hat in irgendeiner Frage, habe ich mal gelesen, hat er 5 verschiedene Theorien aufgestellt und hat er alle durchdiskutiert und zum Schluss ist er auf einen Schluss gekommen. Und dann kann man dann also das irgendwie nachvollziehen. Ja? Das ist schon eine Hilfe. Wenn man also so eine Spezialfrage hat, dann sollte man zu diesen alten Kommentaren greifen. Das ist sehr gut. Ja, also wir sind in Richter Kapitel 11, Vers 30. Jephthä gelobte Jahwe ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammons wirklich in meine Hand gibst, soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammons zurückkehre, der soll Jahwe gehören. Und ich werde ihn als Opfer darbringen. Wie ist das jetzt mit der Tochter, mit dem Gelübde? Hat er jetzt diese Tochter als Brandopfer geopfert? Hat er sie geschlachtet? Oder heißt es, er hat sie einfach dargebracht, als, sodass sie jetzt dem Herrn gehört, das heißt dem Herrn geweiht, sodass sie jetzt nur noch dem, also für, wie Samuel, oder dem Herrn dargebracht wurde, sodass er ganz dem Herrn gehört, in den Dienst des Herrn gestellt. Jetzt mache ich so, ich werde mal meine vorläufige Lösung geben und wenn ihr etwas in den Kommentaren gelesen habt, die jetzt völlig dagegen sprechen, da bin ich natürlich dankbar, weil ich ja auch dazulernen möchte. Also ich habe hier einige Punkte, die dafür sprechen, dass Jephthä sein, oder wir gehen es mal durch. Jephthä dachte eindeutig an Menschen, nicht an Tiere, die ihm entgegenkommen. Das ist das Erste. Es heißt hier, wer es auch sei, der aus der Türe meines Hauses herauskommt. Als Schlacht übersetzt, was es auch sei, das aus der Tür meines Hauses herauskommt. Das ist grundsätzlich möglich, so zu übersetzen. Allerdings das Hebräische, auch das Griechische Übersetzung haben hier etwas Männliches. Aber gut, dann könnte man immer noch sagen, es könnte ja ein männliches Tier gemeint sein, oder? das herauskommt. Aber jetzt ist die Frage, meint der Jephthä wirklich ein Tier, das ihm entgegenkommt, wenn er von der Schlacht nach Hause kommt und er gelobt dem Herrn, Herr, ich werde dem ersten Stier oder den Hund oder die Katze oder was auch immer mir entgegenkommt, das werde ich dir weihen. Der Jahwe hätte da nicht eine Gelübde ablegen müssen dazu, oder? Er hätte sowieso Opfer dargebracht und Dankopfer dem Herrn, wenn er ihn im Sieg zurückkehrt. Das kann also nicht gemeint sein. Es wäre nichts Besonderes gewesen, ein Tier zu opfern. Es geht um Menschen, ja, die er dem Herrn opfern möchte. Jephthä konnte sich vorstellen, dass wenn er als siegreicher Feldherr nach Hause kommt, dass er dort im Reigentanz empfangen wird, ja, dass die Mägde und Knechte kommen werden und dass sie ihm, also so wie den Saul, der siegreich von den Philistern kam. Ich habe hier einen Vers, ich komme gerade zurück auf diese Folie, dann ich gebe dazwischen noch einen Vers aus 1. Samuel 18. Ja, als Saul dort, als David zurückkam von der Schlacht zusammen mit Saul, oder? Da zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Also ein Fest wird gefeiert und die kommen ihm entgegen. Und so hat sich Jephthä das auch vorgestellt, wenn er jetzt nach Hause kommt von dieser Schlacht, dann werden die ihm entgegenkommen aus der Tür seines Hauses, ja? Die Knechte seines Hauses, die Mägde seines Hauses. Und wer da ihm entgegenkommt und ihm dann besingt und so weiter, die sollen dem Herrn geopfert werden. Also ihm war klar von Anfang an, dass es hier um ein Menschenopfer geht. Das hat er schon vorher gewusst, als er das Gelübde gegeben hat, ja, dass er Menschen dem Herrn opfern würde, nicht Tiere. Ja. Aber was hat er damit gemeint? Als er dann zurückkam, und dann ist er sehr erschrocken, ja, als dann die Tochter kam. Nicht, weil er dachte, ich wollte dem Herrn einen Hund opfern und jetzt kommt meine Tochter. Nein, er wollte dem Herrn diese anderen Menschen, diese Knechte und wer halt herauskommt, die wollte er dem Herrn opfern. Aber jetzt kommt die Tochter und das hat ihn so gedemütigt. Denn an die hätte er zuletzt gedacht, denn die Töchter des Hauses gehen nicht in öffentlichen Feiern hinaus, um den Vater zu begrüßen. Die bleiben zu Hause im Schutz des Hauses, die halten sich verborgen, vor allem die unverheirateten Töchter. Ja, also das war für ihn undenkbar, dass die Tochter entgegenkommt. Ja. Das Zweite, es soll Jahwe gehören, wird hinzugefügt. Er sagt, es sind ja hier zwei Wörter, die hier stehen. Wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammons zurückkehre, soll dem Herrn, dem Jahwe, gehören und ich werde ihn als Opfer darbringen. Also zwei Sachen sagt er. Der soll dem Herrn gehören und ich werde ihn als Opfer darbringen. Dem Herrn gehören, das ist so ein Ausdruck, das heißt, der gehört dem Herrn. Das ist ab jetzt nicht mehr mir, aber und ich werde ihn nicht auslösen. Das heißt, er soll geopfert werden. Ich werde ihn nicht auslösen. Wenn man dem Herrn etwas gibt und es ist ein Mensch, dann könnte man den Menschen auslösen, ja, mit Geld, das man dem Herrn gibt. So stand es auch schon in 2. Mose 13 und in 3. Mose 27, wenn man ein Gelübde tut, dann kann man den Menschen auslösen. Aber das hat er von vornherein ausgeschlossen, deshalb hat er das hinzugefügt, das wird dem Herrn geopfert und ohne Auslösung. Ja. Also das war ihm schon klar, es wird ein Mensch sein, der herauskommt, oder es werden Menschen sein, die herauskommen und die werden dem Herrn geopfert und die werden nicht ausgelöst und dem Herrn dann anstelle der Menschen dann einige Silberscheckel gegeben. Ja. Nicht so. Es war also wirklich ein Opfer, das nicht ausgelöst werden sollte. Jephthä kannte die Schrift. Wir haben das ja schon gelesen in Kapitel 11, wie gut er die Bibel kennt. Es ist nicht so, dass er so ein Heide war oder so heidnisch aufgewachsen ist, dass er überhaupt keine Ahnung hat von der Bibel. Oh, der kennt sie gut. Der hat den Ammonitern ja gesagt, wie gut er seine Bibel kennt. Also, ich will nur zeigen, der Jephthä, es war ihm schon klar, dass es hier um ein Menschenopfer geht. Deshalb dieser Zusatz. Und das soll dem Herrn dargebracht werden. Das soll dem Herrn geopfert werden. Das dritte Argument, nie wird gesagt in der Bibel, dass Menschen dem Herrn dargebracht wurden. Wir haben viele Verse, wo wir lesen, dass Menschen geopfert wurden und dass sogar die Israeliten dieses schreckliche Gräuel der Heiden auch gemacht haben, dass sie Menschen geopfert haben. Aber wem haben sie denn die Menschen geopfert? Dem Moloch, dem Baal und so weiter. Ich lese euch dann noch die Stellen vor. Also nie wird in der Bibel gesagt, dass dem Herrn, Jahwe, Menschen dargebracht wurden. Auch wenn das getadelt wird, dann wird dort immer betont, das haben sie den Götzen dargebracht, nicht den Menschen. Ich gebe hier gerade die Bibelstelle dazu, ich komme so auf diese Folie wieder zurück. Im Psalm 106, Vers 37 heißt es, und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. Das war der Abfall des Volkes, wo es wirklich Menschenopfer gab und dann haben sie den Götzen Kanaans tatsächlich ihre Kinder geopfert. Aber nie steht, dass sie dem Herrn die Kinder geopfert haben. Das wäre auch ihnen gar nicht in den Sinn gekommen. Das hat ja Gott verboten. Aber den Götzen Kanaans, denen haben sie es getan. Jahweh, deinem, 5. Mose 12, Vers 31, Jahweh, deinem Gott, sollst du nicht so tun, denn alles, was für Jahweh ein Gräuel ist, den er hasst, haben sie, diese Heiden, ihren Göttern getan. Sondern sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie ihren Göttern mit Feuer verbrannt. Und wenn du in das Land kommst, 5. Mose 18, Vers 9 und 10, das der Herr, dein Gott, dir gibt, sollst du nicht lernen, nach den Gräuel dieser Völker zu tun. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Also ich will hier nur zeigen, die Bibel zeigt uns, dort wo das Volk so tief abgefallen war, dass sie schließlich Menschenopfer darbrachten, haben sie es nicht dem Herrn dargebracht, nicht Jahweh. Aber hier, Jephtha sagt, er will dem Herrn hier Menschen darbringen, als Opfer. Aber Jephtha war kein Moloch-Diener, und kein Moloch, sondern er war ein Moloch-Bekämpfer. Kein Diener des Baal und kein Diener des Chemosh. Chemosh, der Gott der Ammoniter und Moabiter, dem die Ammoniter und Moabiter ihre Söhne und Töchter verbrannt haben oder geschlachtet haben. Jephtha war ein Moloch-Bekämpfer und ein Chemosh-Bekämpfer. Menschenopfer zogen die Todesstrafe nach sich, das wusste Jephtha auch, denn wie wir schon festgestellt haben, er kannte das Buch Mose, das 5. Buch Mose. Und dort war es deutlich geschrieben, dass das strengstens verboten ist, dem Herrn Menschenopfer darzubringen. Und vergessen wir nicht, dass dieser Jephtha in Hebräer 11 als Glaubensvorbild dargestellt wird. Das heißt doch, dass er die Schrift kannte und dass er also einer war, der schon in diesen Wegen Gottes wandelte. Er wurde schließlich vom Herrn gebraucht, der Geist Gottes kam über ihn. Natürlich hat er Fehler gemacht und hat genauso wie Simson dann auch, oder ähnlich wie Simson. Aber Jephtha hat, können wir jetzt nicht in die Schublade stecken, dass er Menschenopfer dargebracht hätte, also getötet hätte, Menschen getötet hätte. Und dann wird er als Glaubensheld dargestellt. Das wäre übrigens der einzige Fall in der Bibel, dass dem Herrn ein Menschenopfer dargebracht würde. Wenn er wirklich seine Tochter geopfert hätte, war das der einzige Fall, dass Jahwe ein Mensch geopfert wird. Die anderen Menschen wurden alle den Dämonen und Götzen geopfert. Das ist wohl sehr schwer nachvollziehbar, würde man das meinen. Fünftes Argument, die Tochter beweinte dann ihre Jungfräulichkeit und nicht den Tod. Sie bittet den Vater, dass sie 2 Monate mit den Jungfrauen bleiben kann, dort in der Einsamkeit, nicht mit dem Vater, sondern mit den Jungfrauen. Denn die Jungfrauen, ihre Freundinnen, oder, die würden alle eines Tages heiraten, sie aber nicht mehr. Und sie sollten mit ihr weinen. Die Jungfräulichkeit, die bleibende Jungfräulichkeit für eine Frau der damaligen Zeit war eigentlich ein sehr, sehr großes Opfer und eigentlich wieder die Natur. Gott hat ja gesagt, dass Israel fruchtbar sein soll und dass sie viele Kinder haben sollen. Und jetzt sollte diese Frau keinen Mann bekommen, keine Kinder. Und das war für eine Frau der damaligen Zeit so gut wie der Tod. Das bedeutete so viel wie der Tod. Ohne Kinder sterben zu müssen. Das ist eine tiefe Demütigung für eine Frau der damaligen Zeit. Deshalb ist das schon zu verstehen, wenn man dann alljährlich die Jungfräulichkeit dieser Tochter beweinte. Und dass das zur Sitte wurde in Israel. Es war ja auch sie war die einzige Tochter. Und das sechste Menschenopfer, wenn es jetzt wirklich ein Menschenopfer, das Jahwe dargebracht würde, also der einzige einmalige Fall in der ganzen Geschichte Israels, wenn das so gewesen wäre, dann hätten wir unbedingt eine Bewertung des inspirierten Schreibers erwartet. Das heißt, wir hätten einen Satz erwartet, was das für ein schlimmes Gräueltat war, die er hier getan hat. Irgendetwas. Aber im Gegenteil, das wird so einfach löblich dargestellt. Er hat sein Gelübde gehalten und hat ja alles getan, was er versprochen hatte dem Herrn, hat er an ihr dann vollzogen. Das wird also eher positiv dargestellt und nicht, jedenfalls wird es nicht negativ dargestellt. So. Aber der Schreiber hätte die Pflicht gehabt, hier irgendetwas anzudeuten, was für eine schlimme Tat das war. Oder so wie das in Richter Kapitel 17 bis 21, da wird uns immer wieder gezeigt, wie böse und wie schlimm dort gehandelt wurde, oder welche Gräueltaten dort geschahen. Aber hier lesen wir nichts davon. Also diese Argumente bringen mich zu dem Punkt, zu dem Schluss, dass ich annehme, dass es hier nicht darum ging, dass die Tochter jetzt nicht geschlachtet wurde, sondern dass die Tochter für ihr ganzes Leben lang für den Dienst Jahwes geweiht wurde als ledige Frau und auch so blieb, so wie Samuel auch dem Herrn geweiht wurde und geopfert wurde. Das Wort Opfern übrigens muss nicht ein Blutopfer sein. Das Wort, das für Opfern verwendet wird, heißt ja ganz wörtlich aufsteigen. Das Wort Allah im Hebräischen, das Wort, wo bei uns Brandopfer steht, das ist ein Ganzopfer eigentlich, wo alles aufsteigt zu Gott. Das heißt, als guter Geruch steigt sozusagen das alles auf, dieser Rauch des Opfers steigt auf als guter Geruch dem Herrn. Und dieses Wort, da steckt jetzt nicht die Ermordung des Opfers drinnen, ja, im Wort. Das ist einfach der Ausdruck für Ganzopfer. Ganz dem Herrn geweiht, ganz dem Herrn gegeben. Und jetzt gehört es ihm als lieblicher Geruch.
Das heißt dann, er hatte bei seinem Schwur oder bei seinem Gelübde gedacht, es sei irgendein seiner Knechte oder Mägde zum Dienst für Jahwe.
Ja. Ja, dem Herrn geben, das heißt, er wird, das gehört jetzt dem Herrn, der gehört jetzt dem Herrn, der gehört nicht mehr in sein Haus. Und wenn es der beste Knecht des Hauses ist, oder? Er gibt den jetzt ab, sozusagen. Das ist auch, es war schon etwas, das ihm, er hat sich schon überlegt, es wird etwas sein, das mich etwas kostet, ja. Und das waren wahrscheinlich seine besten Leute, die ihn da empfangen hätten, oder? Das hätte er sich vorstellen können, ja. Gut, dann nehme ich meinen besten Hausverwalter, den höchsten vielleicht, kommt der entgegen, oder? Und opfere ihn, gebe ich ihm dem Herrn. Und damit hat er ihn verloren für sich, ja, aber dem Herrn gegeben. In diesem Sinne.
Warum heißt das dann zwangsläufig Ehelosigkeit?
Bitte? Bei der Tochter. Wenn sie heiratet, dann hat sie natürlich einen anderen Dienst. Dann hat sie den Dienst des Hauses, dann dient sie ja dem Ehemann und der Familie, dem Haus und so weiter. Dann kann sie nicht mehr ganz dem Herrn geweiht werden. Samuel auch, wenn er irgendwann aus irgendeinem natürlichen Leben nachgegangen wäre, dann könnt ihr das nicht tun. Ja, das ist aber was anderes. Samuel ist ja was anderes, wenn eine Frau die Frau eines Mannes wird. Oder dieser Samuel, bei ihm ist besonders das Besondere, dass er, für ihn war der Tempeldienst, der Dienst Gottes, der Dienst, wo er jetzt ganz dem Herrn dort mit Eli dient, als Priester, als hoher Priester eigentlich, ja. Und natürlich auch als Prophet. Also Das war seine Aufgabe jetzt. Dort war es kein Problem, eine Familie zu haben, aber die Familie war nicht seine, die, abgesehen, er hat ohnehin seine Kinder vernachlässigt, aber er hat sein ganzes Leben den Dienst dem Herrn geweiht und da war es kein Problem, verheiratet zu sein nebenbei. Aber für eine Frau, für eine Jungfrau, wenn sie jetzt heiraten würde, ja, also sie würde jetzt eine Tempeldienerin werden oder so und würde jetzt heiraten, dann kann sie nicht ganz dem Herrn dienen. Das lesen wir auch in 1. Korinther 7. Vielleicht wäre das hier eine gute Parallele, denn wir haben ja im 1. Korinther 7 haben wir ja auch den Gedanken der Jungfräulichkeit um Christi willen. Ja, also es gibt Menschen, die heiraten nicht um Christi willen, weil sie sagen, ja, dann kann ich unabgelenkt dem Herrn dienen. Das ist 1. Korinther 7, Vers 36, da geht es um er spricht natürlich die Väter an, die Väter hatten ja auch was zu reden über ihre Töchter, in Bezug auf ihre Töchter. Meint aber jemand, er handle ungeziemend an seiner Jungfrau, das heißt an seinem Mädchen, seiner Tochter, wenn sie über die Reife hinauskommt und es so geschehen muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, mögen sie heiraten. Aber der Vater, ja, der im Herzen feststeht und keine Notwendigkeit hat, aber Vollmacht hat über den eigenen Willen und dieses in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu behalten, das heißt also als Ledige zu behalten, sie nicht zu verheiraten, der tut wohl. Also es geht hier darum, dass jemand sich entschließt, meine Jungfrau bleibt ledig und die Jungfrau, die muss natürlich auch mitmachen, das ist klar. Und da lesen wir ein bisschen weiter vorher. Der Verheiratete, Vers 32, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid, der Unverheiratete sorgt für die Dinge des Herrn, wie er dem Herrn gefallen wird, aber der Verheiratete sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefallen wird. Unterschiedlich sind die Frau und die Jungfrau. Die Unverheiratete sorgt für die Dinge des Herrn, damit sie heilig sei am Leib und auch am Geist. Aber die Verheiratete sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Dieses sage ich aber zu eurem Nutzen, nicht damit ich eine Schlinge über euch werfe, sondern um zu fördern, was sich geziemt und damit ihr unabgelenkt für den Herrn da seid. Hier steht es, damit ihr unabgelenkt für den Herrn da seid. Das ist diese ganze Weihe dem Herrn. Man weiht sich dem Herrn und sagt, Herr, solange du mir diese Gabe gibst, jetzt ledig zu bleiben, will ich dir als Lediger dienen und damit heißt es, das bedeutet in der Zeit keine Familie und das bedeutet aber, dass ich viel mehr Energien und Freiräume jetzt habe, um den Herrn zu dienen. Das ist gar keine Frage und die Geschichte hat es bewiesen und das Leben beweist es, dass die ledig geblieben sind, die konnten sich viel mehr und viel stärker einsetzen, ohne Ablenkung im Werk des Herrn, als die jetzt geheiratet haben. Da muss man doch einiges, das gibt, bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Oder da ist die Familie und da ist die Frau oder umgekehrt die Frau, die hat den Ehemann, dem sie unterordnet ist. Und jetzt hat sie muss sie sorgen für die Kinder, muss sie da sein für die Kinder. Natürlich kann sie dem Herrn auch so als solche dienen, aber es ist nicht ohne Ablenkung. Es ist schon ein großer Unterschied, ob ich ledig bin oder verheiratet. Im Dienst für den Herrn, wo man ja wirklich gefordert ist, oder? Also von daher, der Gedanke wird hier also hinübergenommen ins Neue Testament, aber im Neuen Testament, im Alten Testament war das eine dermaßen große Ausnahme, dass eine Frau nicht geheiratet hat, aber im Neuen Testament, durch die Gnade Jesu Christi, kann es schon oft vorkommen, dass Schwestern sich entscheiden, oder die Eltern mit den Schwestern zusammen, mit den Töchtern zusammen sich entscheiden, ja, ich bleibe ledig, jedenfalls jetzt ledig noch, und diene auf diese Weise jetzt ganz dem Herrn, ohne Ablenkung. Also dieser Gedanke stützt das eigentlich, dass eine Jungfrau, die dem Herrn geweiht ist, jetzt hier keine Familie hat, die jetzt in besonderer Weise dem Herrn geweiht ist, wie Jephthä jetzt seine Tochter dem Herrn weiht. Also,
dass die Art des Mannes auch was bestimmt hat, nachdem er die Person gesehen hat. Weil es wäre ja anders ausgefallen, wenn jetzt zum Beispiel seine Frau rausgekommen wäre oder ein Mensch erkriegt.
was wäre dann anders gewesen?
Aber wenn man eine Frau reist, gibt es ja schon keine Jungfräulichkeit mehr.
Achso. Also, ja. Schwierig zu sagen. Aber dem Herrn wollte er, jedenfalls würde er das dem Herrn geben. Dem Herrn, ohne es auszulösen. Das heißt, nicht dann anstelle von dem Menschen dann Geld wieder zu geben, sondern sagen, also die gebe ich ab aus meinem Hause. Gut, an die Frau wird er, an die Frau hat er genauso wenig gedacht wie an die Tochter, denn die Frau des Hauses bleibt im Hause. Die kommt dem Ehemann nicht entgegen. Nicht mal die Frau von David ist ihm entgegengekommen, als er getanzt hat und alles. Die war auch zu Hause und hat runtergeschaut. Ja. Beziehungsweise hat ihn einfach gesehen von Ferne. Aber ich will nur sagen, das war das Letzte, woran er gedacht hat, oder? Seine Frau beziehungsweise seine Tochter schon gar nicht. Ja. Aber ganz sicher wird er an seine Knechte und Mägde gedacht haben. Das ist eigentlich das Erste, an das einem hier in den Sinn kommen könnte. Ja, es gibt vielleicht schon Argumente dagegen. Ich weiß es nicht. Manche sagen, es ist hier aber so klar, das steht hier klar, steht hier Brandopfer, und das Wort Brandopfer, das heißt Brandopfer, und das kann man gar nicht anders. Aber die anderen Argumente sind mir zu stark dagegen. Also ich habe bis jetzt, bin ich noch nicht überzeugt von einer anderen Auffassung. Ich glaube, MacArthur vertritt die Meinung, dass er sie geopfert hat. Hat jemand MacArthur gelesen? Aber jetzt nur ganz kurz, er hat es nicht ausgeführt. Sind da noch Beiträge? Ja, also aktiv war nicht Gott schuld, dass die Tochter rauskommt, sondern, aber die Frage ist, warum lässt der Herr hat es ja vorausgewusst, oder? In diesem Sinne. Ja, warum hat der Herr dieses zugelassen, beziehungsweise sehen wir da die Hand des Herrn irgendwie dahinter? Das ist eine gute Frage. Denken wir daran, es geht ja um das Thema Theokratie, und ja, Jephtha sollte Haupt werden. Jephtha hat zwar verstanden, der Herr ist Richter, das haben wir schon gelesen in Kapitel 11 gestern, aber vergessen wir nicht, der Gedanke, Haupt zu werden und Anführer zu sein in Israel, der steckt immer noch in seinem Kopf. Und was liegt näher für ihn, als zu denken, ja, das ist interessant, wir könnten ja hier eine Dynastie gründen. Jetzt bin ich der Anführer, und dann kommt mein Sohn habe ich leider keinen, aber einen Enkel. Ja, einen Enkel werde ich einen haben. Habe ja eine Tochter. Und von der Tochter dann den Sohn. Der könnte, das wäre dann ein guter Nachfolger. Und er könnte hier eine Dynastie im Kopf haben, ja. Und jetzt kommt diese Tochter heraus, die einzige Hoffnung auf Nachkommenschaft, nicht nur auf Nachkommenschaft, sondern auch auf eine besondere Nachkommenschaft, ja, nämlich mit einem Königtum vielleicht oder mit einer Anführerschaft, ja, in Israel. Und jetzt ist das gestorben. Deshalb hier dieser Schrecken, ja, als gerade sie entgegenkommt. Also, das hat Gott, dann hätte Gott hier sozusagen einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nein, Jephtha, so nicht. Wir wollen nicht Menschen, wir wollen nicht das Königtum hier einführen in Israel. Weder bei Gideon, noch bei Abimelech, noch bei Jephtha. Das wäre also schon wir können hier nur Vermutungen ausdrücken, das steht ja nicht geschrieben, aber das würde noch hineinpassen in den ganzen Gedankengang des Buches, wo wir sehen, dass die Israeliten hier ja die Menschen wieder doch mehr in den Vordergrund rücken und den Herrn als König in den Hintergrund rücken. Ich habe hier noch diese Verse versprochen. Hier. Also die Israeliten ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen, Und zwar den Götzen, nicht für den Yahweh, in 2. Könige 17, Vers 17. Und da wird auch das Wort durchs Feuer gehen verwendet, nicht das Wort Opfer als Opfer weihen, wie das Wort, das Jephtha verwendet. Ein ganz anderes Wort wird hier verwendet. Durchs Feuer gehen lassen, das heißt, die also verbrennen, die Kinder verbrennen. Das haben sie für die Götzen des Volkes der Heiden, die heidnischen Götzen haben sie, für diese heidnischen Götzen haben sie das getan. Oder 2. Chronik 28, Vers 3, er räucherte im Tal des Sohnes Hinnoms, Gehenna, im Tal Henna, also in der Gehenna, er räucherte er und er verbrannte seine Söhne im Feuer. Dieser König, ja? Ich glaube, es war Manasse dort, oder? Und nach dem Gräuel der Völker, die Jahwe vor den Söhnen Israels vertrieben hatte, ja? Nicht dem Herrn. Er tat nach dem Gräuel der Völker. Hesekiel 16, Vers 20. Du nahmst deine Söhne und deine Töchter, die du mir geboren hattest, und opfertest sie ihnen zum Fraß, ihnen, den Götzen, dort im Zusammenhang, den falschen Göttern, haben sie geopfert. Nicht dem Herrn. War es zu wenig mit deiner Hurerei, dass du meine Kinder schlachtetest und sie hingabst, indem du sie ihnen durch das Feuer gehen ließest? Jeremia 7, 31, sie haben die Höhen des Tophet gebaut, das im Tal des Sohnes Hinnom ist, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen, was ich nicht geboten habe und mir nicht in den Sinn gekommen ist. Oder Jeremia 32, 35, sie haben die Höhen des Baal gebaut, also wieder ein Götzendienst, die im Tal des Sohnes Hinnom sind, um ihre Söhne und ihre Töchter dem Moloch durchs Feuer gehen zu lassen, ja, nicht dem Herrn. Was ich nicht geboten habe und mir nicht in den Sinn gekommen ist, um diese Gräuel zu verüben. Oder 3. Mose 18, Vers 21, und von deinem Nachkommen sollst du keinen hingeben, um ihn dem Moloch durchs Feuer gehen zu lassen. Du sollst den Namen Jahwe deines Gottes nicht entweihen. Ich bin Jahwe. Also ich will hier nur zeigen, wenn Menschen geopfert wurden, wenn Israeliten Menschenopfer darbrachten, dann haben sie das den Götzen dargebracht, nicht dem Herrn. Also Jephtha erschrickt, weil er erkennt, dass sein Gelübde ihn kinderlos macht. Und es wird betont, sie war seine einzige Tochter und sie hatte keinen Nachkommen. Also Jephtha hatte nicht an so etwas gedacht. So stirbt also sein leiser Wunsch nach der Königsdynastie für sein Haus zugunsten der Theokratie. Das war hier die versteckte Botschaft Gottes an Jephtha, oder? Die Theokratie soll bleiben, nicht die Königsdynastie des Hauses Jephtha. Ja, es steht geschrieben, dass er keine andere hatte. Und ich weiß nicht, wie alt er war und wie alt seine Frau war, aber offensichtlich gab es keine Hoffnung, da gab es keine Hoffnung mehr auf Nachkommenschaft. Und sie hatte keinen Mann erkannt, oder? Vers 39, wird es wieder betont. Sie hatte noch keinen Mann erkannt, der einen Nachkommen hätte zeugen können, oder? Keinen Mann erkannt, von dem sie ein Kind bekommen hätte, also mit dem sie ein Kind hätte haben können. Israels Problem war ja zu dieser Zeit, sie wollten die Befreiung, aber sie wollten nicht die Herrschaft, die Königsherrschaft Gottes, nicht wirklich aufrechterhalten. Das bringt uns jetzt weiter zu Kapitel 12, Vers 1. Und die Männer von Ephraim wurden zusammengerufen und zogen hinab nach Norden. Und sie sagten zu Jephtha, warum bist du hinübergezogen? Um gegen die Söhne Ammons zu kämpfen, du hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir gingen. Wir werden dein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Na, freundlich war das jetzt nicht gerade von den Ephraimitern. Ephraim ist beleidigt, weil sie nicht gerufen worden waren zu dem Sieg. Er hatte die Erlaubnis gegeben, ohne uns in den Krieg zu ziehen, so ungefähr. Wie vorher, bei Gideon waren sie auch so beleidigt. Ja. Wieso hast du uns nicht zuerst gerufen bei Gideon? Gideon hat damals diplomatisch geredet und sehr weise gehandelt mit den Ephraimitern. Diese Ephraimiter wollten doch gerne für den Herrn kämpfen und jetzt sind sie Sie sind sehr eifrig gewesen, also aber gleichzeitig auch sehr beleidigt und ein bisschen streitsüchtig auch, oder? Wir verbrennen dein Haus mit Feuer. Das war natürlich nicht angenehm für den Jephthah, sowas zu hören. Ist das nicht erlaubt, ohne die Geschwister in den Krieg zu ziehen zu dürfen? Darf man in den Krieg, darf man nicht in den geistlichen Krieg ziehen, ohne die Geschwister? Naja, beide haben Fehler gemacht. Jephthah hat Fehler gemacht und die Ephraimiter haben Fehler gemacht. Und natürlich hätte Jephthah sagt allerdings, er hätte sie gerufen. Ja. In den nächsten Versen lesen wir das. Ja. Ihr seid nicht gekommen. Einen heftigen Streit haben wir gehabt, ich und mein Volk mit den Söhnen Ammons, und ich rief euch, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet. Also da müssen wir annehmen, dass das schon so war, dass er sie auch gerufen hat. Also Jephthah fühlt sich sehr stark im Recht. Und er ist ja sicher auch im Recht, aber die Art und Weise, wie er vorgeht, ist hier nicht richtig. Als ich sah, dass du nicht helfen wolltest, na, wie kann er das sehen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie einfach nicht schnell genug gehandelt, nicht schnell genug reagiert. Als ich sah, dass du nicht helfen wolltest, da setzte ich mein Leben aufs Spiel und zog hin gegen die Söhne Ammons. Und Jahwe gab sie in meine Hand. Warum seid ihr denn an diesem Tag gegen mich heraufgezogen, um gegen mich zu kämpfen? Moment, Jephthah, hey. Niemand hat gesagt, dass sie kämpfen wollen. Die haben nur gesagt, sie wollen sein Haus anzünden. Das ist auch nicht schön. Aber sie haben noch nicht gesagt, dass sie einen Krieg führen gegen die Brüder. Ja. Natürlich waren sie verärgert. Aber vom Kampf haben sie noch nicht geredet. Ja. Wir züchtigen dich, haben sie gesagt. Ja, aber nicht, sie wollten. Es steht nicht, dass sie da gegen einen Krieg führen werden. Das ist ein bisschen vorschnell. Da verlässt ihn sein diplomatisches Geschick. Vorher war er so diplomatisch gewesen, hat so gut gesprochen mit den Ammonitern vorher und hat nicht so schnell Krieg angefangen. Aber hier vergisst er das alles. Und er lernt nicht von seinem Stammverwandten Gideon, der doch viel weiser gewesen war. Also hier ist er vorschnell. Das ist das Gleiche wie der Vorschnell mit seinem Mund. Das Gleiche wie bei seinem Gelübde. Auch da war er zu schnell mit dem Mund. Ihr benehmt euch ja wie die Ammoniter und ihr wollt gegen mich kämpfen, oder? So wirft er ihnen vor. Das hatten sie nicht gesagt. Er ist hart, kommt ein bisschen von oben herab. Natürlich waren die anderen streitsüchtig, das ist keine Frage. Aber er hat auch nicht richtig gehandelt. Es kommt immer auf den Ton an, wie man miteinander spricht, oder? Und das hat er ganz vergessen. Und dann hat er auch gleich gehandelt. Er versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte gegen Ephraim. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, denn sie hatten gesagt, Flüchtlinge Ephraims seid ihr, Gilead. Mitten in Ephraim und mitten in Manasse, also die Ephraimiter waren auch nicht freundlich gewesen. Die hatten gesagt, ihr Gesindel da, das sich von Mutterstamm Ephraim losgerissen hat. Was wollt ihr da eigentlich? Ihr habt selbstständig gehandelt, oder? Habt euch nicht mit uns zusammengetan. Flüchtlinge seid ihr. Beide haben falsch gehandelt. Wir wollen ja jetzt was lernen aus dieser Situation. Wir sehen, ein schrecklicher Bruderkampf entsteht, ein schreckliches Brudermorden, Brüdermorden entsteht. Und ist das in der Geschichte der Gemeinde Jesu nicht auch so schon vorgekommen, dass man die Brüder nicht physisch umgebracht hat, aber mit Worten und niedergemacht hat und vielleicht geistlich umgebracht hat? Wie hätte er richtig handeln sollen? Er hätte sanft bleiben sollen, nicht von oben herab, er hätte mit ihnen ruhig mal sich hinsetzen sollen. Schaut mal, so und so sind die Fakten. Wir haben schon gerufen, aber vielleicht habt ihr aus dem und dem Grund habt ihr nicht kommen können. Und jetzt müsst ihr aber auch nicht gleich jetzt so kommen. Und ich gebe euch eine Entschädigung, nicht mein eigenes Haus, aber vielleicht was anderes. Ja, also er hätte schon sich mit ihnen diplomatisch einigen können. Ja. Aber sie beschuldigen sich hier da gegenseitig. Besser wäre, man entschuldigt sich oder man sagt einmal zu viel, es tut mir leid, ja, als einmal zu wenig. So entsteht dieser Bruderkrieg. Ja, wie ist es im geistlichen Bereich? Ja, soll ich, ja, muss ich denn für alles, was ich tue im Reich Gottes, muss ich da immer die Brüder fragen oder die Geschwister fragen? Hilfst du, dass sie mir mithelfen? Nicht unbedingt, aber vielleicht wenigstens bitten um Gebetsunterstützung, weil wir sind ja ein Leib in Christus. Und dann merken sie, ah, wir sind doch gemeinsam. Der kocht nicht seine eigene Suppe. Das ist das Mindeste, oder? Schau, ich habe das und das vor, könntest du dafür beten oder könntet ihr dafür beten? Ich meine, der Herr führt mich so und ich sollte diesen Weg gehen. Betet mit. Das wäre dann ganz anders, oder? Dann entsteht nicht diese Befremdung. Hä, was macht denn der jetzt? Will der eigene Wege gehen oder so? Und die anderen müssen auch lernen, da nicht zu schnell sich da irgendwie entweder eifersüchtig zu sein oder sich irgendwie einmischen zu wollen, es besser wissen zu wollen als die anderen. So entstehen ja oft viele Unstimmigkeiten unter Christen. Der eine tut was und der andere versteht es nicht. Wie kann man nur? Der kann das nicht nachvollziehen. Ja? Und dann redet man nicht miteinander, sondern vielleicht hinten herum. Und dann entstehen ungute Sachen und dann kommt es zu einem Gespräch, aber dann ist man hart auf hart. Und dann kommen Vorwürfe. In der Ehe kann das ja auch geschehen. Wir haben ja Gemeinschaft untereinander. Und da ist es schon wichtig, in welchem Ton gehen wir miteinander um. Da sagt man nicht zum anderen, das ist mir egal, wie du denkst, ich mache, was der Herr mir aufträgt. Tschüss. So reden wir nicht, oder? Ja, also Jephtha steht hier gar nicht in der Liebe zu seinen Brüdern. Und er beginnt jetzt den Kampf. Er beginnt den Kampf. Er geht gleich von Tal zum, also es war ein, sie kamen schon mit einem Vorwurf, aber er geht zum mächtigen Gegenangriff und dann mit Taten. Zieht herauf und beginnt einen Bruderkrieg. Hier ist es Eigensinn, er fühlt sich in seiner Ehre angekratzt. Das ist meistens der Grund, oder? Wenn so Streitigkeiten entstehen zwischen Christen, es ist meistens der Grund, dass man sich irgendwie in der Ehre angekratzt fühlt oder dass man meint, man müsse jetzt dem anderen zeigen, man ist besser oder man ist mindestens auch so geistlich wie der andere. Und das sind ganz fleischliche Wege, die man hier geht. Nicht im Sinn des Herrn Jesus. Der Jesus sagt, wir sollen dienen einander. Und Gilead nahm Ephraim die Furten des Jordan weg. Also die Gileaditer kommen hin zum Jordan, wissen genau, wo die Jordanübergänge sind. Und haben sie gesagt, so, wenn die rüberkommen, dann haben wir sie. Und es geschah, wenn ein Flüchtling von Ephraim sagte, lass mich hinübergehen. So sagten die Männer von Gilead zu ihm, bist du ein Ephraimiter? Und er sagte, nein. So sagten sie ihm, sprich, Shibboleth. Und er sagte, Shibboleth. Und brachte es nicht fertig, es richtig auszusprechen. Er war doch ein Ephraimiter. Dann ergriffen sie ihn und schlachteten sie ihn an den Furten des Jordans. Und es fielen in jener Zeit von Ephraim 42.000, man muss sich die Augen reiben, um es nochmals zu lesen, 42.000. Und es ist hier kein Abschreibfehler. Das ist tatsächlich so, da steht 42.000. Und Jephtha richtete Israel 6 Jahre. Und Jephtha, der Gileaditer, starb und wurde in einer der Städte Gileads begraben. Steht nicht mal da, wo. Also hier kämpft Bruder gegen Bruder. Und so wie Ehud, wir erinnern uns zurück an Ehud, der hat auch an den Furten des Jordans abgeschlachtet, aber Ehud hat die Feinde abgeschlachtet und Jephtha die Brüder. Die Lektion, die ich mir hier aufgeschrieben habe, auch wir fallen manchmal in diese schreckliche Verwirrung und bekämpfen einander, weil wir nicht das richtige Shibboleth aussprechen können, oder? Da geht es manchmal um ganz Kleinigkeiten. Wir sagen was Verschiedenes, aber meinen dasselbe. Oder es geht um ein paar Kleinigkeiten. Der eine drückt es so aus und der andere so. Und dann sind die Ergebnisse schrecklich. Wegen einem Shibboleth bringt man ihn um. Natürlich hier im übertragenen Sinne. Ihr versteht mich, es geht hier um eine Anwendung. Kleinlichkeit. Soweit Jephtha, also der gute Anfang von Jephtha, aber ein schlechtes Ende, trauriges Ende. Gottes Volk wird dezimiert. Da wollen wir hier Pause machen. Wir wollen wieder dem Herrn danken. Möchte jemand uns leiten im Gebet?
Herr Jesus, bitte hilf uns, Diener zu sein, nicht Herrscher. Bitte hilf uns, von dir zu lernen. Amen.
Amen.